Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir sind heute beim dritten Teil der Predigtreihe über die 10 Gebote, beim Thema Du sollst dir kein Bildnis machen. Und wir lesen miteinander die Verse 2. Mose 20, 4 bis 6. 2. Mose 20, 4 bis 6. Da sagt der Herr, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Liebe Geschwister, zum Einstieg nur kurz. Vers 5b, der Herr dein Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Dazu verweise ich auf die letzte Predigt zum Thema. Da gehe ich heute nicht mehr gesondert ein. Und der zweite, sehr schwierige Teil, der die Schuld der Väter heimsucht und so weiter, das nehmen wir dann später noch mit dazu, zu Vers 7, das nächste Mal dann. Heute wenden wir uns allein dem ersten Teil zu. Der Rest steht natürlich im Zusammenhang und macht die Bedeutung der ganzen Thematik wichtig. Wenn Gott so eine ausdrückliche Mahnung in Fluch und Segen mit diesem Gebot verbindet, sehen wir natürlich den Ernst, der in diesem Gebot steckt und das Gewicht. Aber bei diesem Hinweis soll es für heute genügen, denn das Thema ist so breit, dass wir ohnehin zeitlich genug zu tun haben. Um die Frage der Bilder hat mehrfach heftiger Streit in der Christenheit geherrscht. Wir kennen wahrscheinlich vor allem die reformierte Bilderstürmerei im 16. Jahrhundert in der Zeit der Reformation. Wir sehen hier links ein Bild vom Bildersturm in Holland, wie hier die Figuren von den Kirchenmauern gerissen werden und so weiter. Weniger bekannt ist, dass es bereits im 8. und 9. Jahrhundert einen heftigen Streit darum gegeben hat, den sogenannten byzantinischen Bilderstreit in der Ostkirche. Davon rechts ein Bild, das so zwei Bilderverehrer vermutlich mit einer Madonnenzeichnung, mit einem Madonnenbild zeigt. Auch damals ging es schon äußerst heftig zu. Es gab ein extra Konzil 787 in Nicea, das sich leider zum Teil in der Argumentation auf sehr niedrigem Niveau bewegt hat. Und dann im Endeffekt die Bilderverehrung, also die ausdrückliche Verehrung von Bildern, auch befürwortet hat. In all weitere Details dieser Auseinandersetzungen wollen wir uns heute gar nicht hineinbegeben. Es ging bei beiden Auseinandersetzungen schlicht um die Frage, dürfen wir als Christen überhaupt Bilder machen? Von Jesus, von anderen Personen, von Gegenständen? Und wenn ja, darf diesen Bildern eine bestimmte Form von Verehrung zukommen oder nicht? Die Meinungen dazu reichten und reichen bis heute sehr weit auseinander, vom völligen Verbot jeglicher Bilder, zumindest im Gottesdiensträumen und Gemeinderäumen. Auch das bloße Kreuz ist dann bei vielen durchaus verpönt und gilt bereits als Bilderdienst. Auf der anderen Seite sehen wir die orthodoxe und die katholische Kirche. Da werden Bilder und Statuen nicht nur in großer Zahl, auch von Gott dem Vater, hergestellt, aufgehängt, sondern sie werden auch ausdrücklich verehrt und im Endeffekt auch angebetet. Nun ist die spannende Frage, wo ist in diesem Wust von Meinungen und Streitpositionen die rechte Erkenntnis zum Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Ich denke, die Antwort auf diese Frage zu finden ist nicht so schwierig. Wir müssen dabei allerdings einen einfachen Grundsatz der Schriftauslegung beachten. Ich dachte bei der Vorbereitung an einen Tübinger Professor, einen Gläubigen, bibeltreu Neutestamentler, das gibt's auch. Leider nicht sehr verbreitet, aber es gibt's. Der hat uns Studenten immer wieder eingebläut und hat gesagt, ihr Lieben, Theologie treiben heißt, lesen, was da steht. Ganz einfach, lesen, was da steht. Und es heißt eben nicht lesen, was wir meinen zu wissen. Oder auch nicht lesen, was andere behaupten zu wissen, nämlich die reiche Schar an Theologen in ihrer Fachliteratur. Sondern eben lesen, was wirklich geschrieben steht im Wort Gottes. Das Problem liegt daran, dass wir uns ja meist ziemlich sicher sind, dass diese beiden Dinge sowieso zusammenfallen. Dass das, was wir wissen, worin wir lehrmäßig groß geworden sind, auch das sei, was geschrieben steht. Wir müssen aber immer wieder bereit sein, genau diese Meinung vom Wort Gottes selbst in Frage stellen zu lassen. Vielleicht kennt ihr den Film Die Feuerzangenbowle. War ja ein sehr schöner Schwarz-Weiß-Film mit Heinz Rühmann damals gedreht. Da fragt der Lehrer Bömmel, also, was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm. Wenn wir die Bibel lesen, liebe Geschwister, dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ganz dumm stellen. Das heißt, dass wir so tun, als wüssten wir nichts. Als hätten wir alles vergessen, was wir über das rechte Verständnis der Bibel je gehört und gelesen haben, dass wir ganz frei sind von allem tatsächlichen oder auch nur vermeintlichem Vorwissen. Wir schaffen das nie. Wir können die Brille unserer eigenen Prägung und Geschichte nie wirklich ganz ablegen, aber wir sollten uns immer wieder bemühen. Das ist übrigens nicht nur ein wichtiger Ratschlag für theologische Laien, sondern ganz besonders für uns Theologen, denn die sind besonders in der Gefahr, das Wort Gottes durch die Brille ihrer vielfältigen theologischen Literatur zu lesen und nicht mehr zu sehen, was steht wirklich geschrieben. Rechte Theologie heißt also lesen, was da steht, und wir sehen daran, ein guter Theologe kann jeder sein, der des Lesens kundig ist. Man braucht nicht studiert zu haben, schlicht genau in die Bibel gucken. Und was steht nun wirklich da? Wenn wir möglichst wörtlich übersetzen, dann heißt Vers 4, du sollst dir kein Standbild machen. Auch keinerlei durch Kunst geschaffene Abbildung dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Wortglauber könnten nun argumentieren, dann sind ja vor allem Statuen, dreidimensional geschaffene Bilder verboten, gemalte Bilder aber sind erlaubt. So ähnlich argumentiert tatsächlich die orthodoxe Kirche. Die kennt keine Statuen, auch weil im Griechischen Aberglauben und Götterstatuen verehrt wurden. Aber wir wissen, dass die Orthodoxe von Ikonen, von gemalten Bildern überquillt. Allerdings, wenn wir diesen Satz so nehmen, wie er dasteht, vor allem die zweite Hälfte, dann dürften wir überhaupt keine Bilder machen, von rein gar nichts. Dann müssten wir übrigens als allererstes da vorne unser schönes Kirchenfenster rausschlagen, da ist nämlich eine Taube drauf. Dann müssten wir im Anschluss an den Gottesdienst übrigens alle nach Hause gehen, all unsere Familienbilder von den Wänden abhängen und all unsere Fotoalben und Diasammlungen schleunigstens der schwarzen Tonne übergeben. Denn es steht da, du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Diese Aufzählung umfasst alles Geschaffene, alles Sichtbare. Wir dürften also rein gar nichts in irgendeiner Form abbilden. Wir dürften keine Blumen malen, keine Tiere fotografieren und auch nicht unsere lieben Verwandten. Kann das so gemeint sein? Nein, das ergibt sich aus der Bibel selber. Gott selber hat für die Stiftshütte und für den Tempel das Anfertigen von mindestens 3 Bildern ausdrücklich geboten. Und wenn Gott sich über ein Gebot hinwegsetzt, dann merken wir schon, dass das Gebot nicht so gemeint sein kann, dass er selber es bricht, denn er selber hält sich als allererstes an sein Wort. Was fällt euch ein, dass ihr heute Morgen ein bisschen mitdenken dürft? An welchen 3 Stellen im Tempel der Stiftshütte waren auf Gottes ausdrückliches Geheiß Abbildungen? Genau, auf der Bundeslade, hier eine Rekonstruktion einer von mehreren Versuchen abzubilden, wie die wohl ausgesehen hat, da standen oben auf der Bundeslade 2 goldene Cherubim. Nächster Punkt ist gar nicht furchtbar weit davon entfernt. Ich war mir nicht mehr sicher, ich habe nochmal nachgelesen, es ist so. Kurz vor der Bundeslade wird ja der allerheiligste Bereich durch einen Vorhang abgetrennt und auf diesem Vorhang waren ebenfalls Cherubim abgebildet. Und schließlich dann ein bisschen weiter weg vom Allerheiligsten, da begegnen wir nochmal Figuren, am sogenannten Ehernen Meer, dem gewaltigen großen Waschbecken im Tempelhof, wird ausdrücklich gesagt, es soll auf 12 Stierbildern oder Rindbildern aus Bronze gegossen ruhen. Interessant, gerade wenn wir ans goldene Kalb denken, dass Gott nicht davor zurückschreckt, in seinem Tempelvorhof ein Wasserbecken, das auf 12 Stieren ruht, abbilden zu lassen und gestalten zu lassen. Mindestens noch ein weiteres Abbild wurde auf Geheiß Gottes geschaffen. Nicht im Tempel, wenn es auch da dann mal gelegen hat. Fällt es uns ein? Richtig, die eherne Schlange ließ Gott ausdrücklich den Mose machen. Wir merken allerdings ja dann bei der ehernen Schlange schon gleich die Bilderproblematik, ja? Von Gott geboten, auf Gottes Geheiß in die Bundeslade gelegt, da stand sie dann auch im Tempel, aber in späteren Zeiten berichtet uns die Bibel, dass sie dann verehrt und angebetet wurde und dann an ihr sich Götzendienst entzündet hat. Und da sind wir dann schon mittendrin in der Thematik dieses Gebots. Wir sehen aber zunächst mal, das alles, was wir gesehen haben, sind Abbilder von Geschaffenem. Auch die Cherubim sind ja Geschöpfe, Geschöpfe Gottes. Es kann sich also nicht um ein generelles Verbot von Bildern an sich handeln. So sagt es übrigens auch der reformierte Reformator Calvin. Es geht nicht um ein Verbot von darstellender Kunst überhaupt. Und auch Calvin sagt, zur erlaubten Art von Bildern gehört zum Beispiel die Darstellung von Geschichten und Geschehnissen. Das ergibt sich auch dann aus dem unmittelbaren Zusammenhang des Gebots. Wir müssen ja immer wieder fragen, wozu ist das Gebot eigentlich da? Was ist sein Sinn? Was ist seine Zielrichtung? Und Vers 5 sagt Luther, übersetzt Vers 5, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wir kennen ja auch die Geschichte vom Standbild Nebukadnezars und den drei Freunden Daniels. Wahrscheinlich war es ein bisschen schmäler, denn es war, glaube ich, 10-mal so hoch wie breit. Macht aber nichts. Wir haben ungefähr einen Eindruck. Auch hier, liebe Geschwister, ist das Bild an sich nicht das Problem. Hätte der Nebukadnezar dieses Bild einfach machen lassen, um seine Palastanlagen zu verzieren, hätte Gott mit Sicherheit nichts dagegen gehabt. Es war vermutlich schöner als vieles, was heute um teures Geld in unseren Städten vor sich hinrostet als sogenannte Kunst. Aber die Menschen sollten davor niederfallen, ihm Ehre, ihm Anbetung erweisen. Und deshalb stehen die drei Freunde Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego eisern. Denn Verehrung, Anbetung gebührt Gott allein und keinem Bild. Da ist die Grenze überschritten. Aber genau das ist die Grenze. Oder denken wir an den Züchter eines prämierten Zuchtbullen. Da gibt es ja immer wieder so ganz hochkarätige Zuchtstiere. Früher hießen die Horex, Bronto oder sonst irgendwie. Nehmen wir an, der Züchter eines solchen hochkarätigen Bullen bekommt nur eine Auszeichnung. Und das mag nun meinetwegen ein bronzenes, silbernes oder goldenes Stierbild sein. Und das stellt er zu Hause auf den Wohnzimmerschrank. Ist nichts dagegen einzuwenden. Mag er sich ein goldenes Kalb ins Wohnzimmer stellen, denn es ist ja kein Gott, den er anbetet. Es ist eine Ausstellungsprämie. Ein Brieftaubenzüchter bekommt vielleicht eine Brieftaube oder sonst irgendeiner was anderes. Nur anbeten soll er es nicht. Auch für Israel, ich setze noch eins drauf, war nicht das goldene Kalb an sich das Problem. Wenn die der Meinung wären, das wäre die beste Art und Weise, mit ihrem Gold und Schmuck umzugehen, dass sie ein Zierkalb bauen, dann sollen ein Zierkalb herstellen. Aber sie tanzen drumherum und Aaron sagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Und das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass wir Bilder machen. Es geht darum, dass wir diese Bilder nicht für Gott halten. Und dass wir sie nicht an Gottes Stelle setzen, dass wir sie nicht an Gottes Stelle anbeten und dass wir nicht unser Vertrauen auf sie richten, sondern auf den Herrn. Ich verweise an dieser Stelle auf die letzte Predigt zum Thema und die damals mitbehandelte Frage, die Luther stellt: Was ist ein Gott? Und Luther hat auf diese Frage geantwortet: Ein Gott heißt der, von dem man alles Gute erhofft und Zuflucht hat in allen Nöten. Woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Nicht das, was ich irgendwo als Ziergegenstand auf dem Regal oder in der Vitrine oder sonst irgendwo habe. Das ist damit noch kein Gott. Sondern aber alles, das merken wir ja als Gegensatz, alles, worauf ich nun mein Vertrauen setze, das ist mein Gott. Das kann in früheren Zeiten die Hasenpfote in der Hosentasche gewesen sein. Mir fiel sie Neuwied auf. Da war es üblich, zum Jahreswechsel in fast allen gastronomischen Betrieben stand zum Jahresanfang auf den Tischen ein Töpfchen mit viertelblättrigem Klee und einem Schornsteinfegerfigürchen. Das soll Glück bringen. Das ist der Gott dann in diesem Moment. Und wir wissen, wir können dann vieles noch dazufügen. Deshalb sind aber zum Beispiel die Abbildungen in unseren Kinderbibeln kein Problem. Genauso wenig die Flanellbilder, die wir im Kindergottesdienst verwenden. Und schon gar nicht die Bilder, die ich hier über Beamer an die Wand werfe. Ich darf euch vergewissern, ich kniee zu Hause nicht vor dem Notebook, um die Bilder, die ich dort abgespeichert habe, anzubeten. Ich kniee zu Hause noch nicht mal vor meiner Frau, obwohl die viel schöner ist. Nicht die Bilder an sich sind das Problem, sondern wie wir mit ihnen geistlich umgehen. Und genau da sehen wir allerdings dann das Problem sehr schnell in der orthodoxen und katholischen Bilderverehrung. Zwar unterscheiden beide ausdrücklich zwischen der Verehrung und der Anbetung in der Theorie ihrer Lehre. Bilder sollen nur verehrt, aber nicht angebetet werden. Und eigentlich soll ihnen lehrmäßig auch nicht einmal die Verehrung selbst gehören, sondern den Personen, die darin abgebildet sind. Also eigentlich sollen die Bilder nur der Kanal der Verehrung sein, hin zu dem, der wirklich gemeint ist. Die Bilder werden als Symbol verstanden für die Gegenwart des Dargestellten. Klammern wir mal die ganze unbiblische Marien- und Heiligenverehrung aus, die auch natürlich mit dazu gehört. Konzentrieren wir uns allein auf die Bilder von Jesus. Gegen ein Bild von Jesus ist an sich in der Tat nichts Grundsätzliches einzuwenden. Da stimme ich der orthodoxen Argumentation zum Anfang zu. Gott selbst hat uns dieses Bild gegeben, in dem Jesus Mensch geworden ist. Das Kind in der Krippe, im Stall von Bethlehem, der gute Hirte, der Mann am Kreuz, das alles sind Bilder, die uns die Bibel selber gibt. Bilder, wo Gott selber in Gestalt Jesu ins Irdische hineintritt. Also Bilder von Jesus, der die Blinden heilt, die 5000 speist, den Sturm stillt. Das sind Bilder von Geschichten und Geschehnissen der Bibel, um da nochmal Calvin zu zitieren. Die dürfen wir benutzen. Ebenso wie das Bild vom Lamm. Oder das Bild der Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Es sind Bilder, die uns die Schrift selber gibt. Die Gefahr, und da müssen wir uns bewusst sein, besteht darin, dass diese äußeren Darstellungen sich geistlich verselbstständigen. Dass sich die Bilder dann zwischen uns und Christus stellen. Und dann richtet sich auf einmal die Verehrung und Anbetung nicht mehr auf Gott, auf den sie hinweisen sollen, sondern auf sich selber. Mir ist das sehr eindrücklich geworden in einem Film. Vielleicht kennt ihr diese Filme auch, Don Camillo und Peppone. Diese Auseinandersetzungen zwischen dem kommunistischen Bürgermeister und dem italienischen katholischen Priester. Und der Don Camillo geht immer wieder, wenn er ein Problem hat, in seine Kirche. Da hängt vorne ein riesiges Kruzifix und dann spricht er mit dem Gekreuzigten und holt sich dort Rat. Was gefährlich wird, das fiel mir dann auf, in einer der Folgen wird Don Camillo, weil er mal wieder über die Stränge geschlagen hat, in ein einsames Bergdorf versetzt. Und nun kommt die Szene, man sieht durch die verschneite und stürmende Winterlandschaft den Don Camillo keuchend bergan mit dem riesigen Kruzifix aus seiner Kirche auf dem Rücken.
Er musste der Angst haben, dass in seiner Bergdorfkirche kein Kreuz hängt. Mit Sicherheit nicht. Aber für ihn war dieses Kruzifix seiner Kirche zum Gegenstand, zum Träger der Gegenwart Jesu geworden. Und die Gegenwart Jesu und das Reden können mit Jesu war für ihn nun an diesem Punkt festgemacht worden. Und ohne diesen Punkt konnte er nicht mehr Jesus begegnen. Und da wird ein an sich unproblematischer Gebrauch eines Kreuzes, dass man ein Hinweis auf Jesus sein kann, zum magischen Missbrauch und zum Götzendienst. Ich habe schon gesagt, wir sehen das gleiche Problem an der ehernen Schlange, die Gott selber hat anfertigen lassen, die aber das Volk dann götzendienerisch missbraucht hat. Auch die Bundeslade, die Gott ja auch selber hat anfertigen lassen. Im Kampf gegen die Philister zur Zeit Elis schleppte man die Bundeslade raus und meinte nun mittels dieser Gestalt in magischer Weise über die Gegenwart und das Wirken Gottes verfügen zu können. Und so kann der Mensch eben jeden Gegenstand, der an sich ganz wertneutral ist, magisch missbrauchen, götzendienerisch missbrauchen. Und dieser Gefahr, das muss man sagen, ist sowohl die orthodoxe Kirche wie auch die katholische auf breiter Front erlegen. Schon Calvin hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung von Verehrung und Anbetung nichts anderes als Täuschung und Selbstbetrug ist vor Gott und Menschen. Eine solche Unterscheidung von Verehrung und Anbetung ist gar nicht durchzuhalten und auch Bildern kommt ja keine Verehrung zu, sondern alleine dem Herrn. Und wenn wir in die Volksfrömmigkeit beider Großkirchen hineinschauen, dann sehen wir diesen entsetzlichen Missbrauch. Wie es in beiden Kirchen dann auch von wundertätigen Ikonen, die dann unmittelbar angebetet werden und wundertätigen Gnadenbildern nur so wimmelt. Und nun wird das Vertrauen ganz und gar auf menschengemachte, tote Gegenstände gesetzt, genau wie wir es in der Schriftlesung Jesaja 44 gehört haben, und nicht mehr auf den lebendigen Gott. Und dann treten diese Gegenstände zwischen den Menschen und Gott. Ich weise noch mal auf das letzte Gebot zurück. Du sollst keine Götter vor meinem Angesicht haben, wörtlich. Ja, dann stehen auf einmal diese Götterbilder, die an sich ganz wertneutral sein könnten, diese Bilder zwischen uns und Gott und stören und zerstören die Beziehung und die Gemeinschaft und das Vertrauensverhältnis zwischen uns und dem Herrn. Ein ganz aktuelles Beispiel, neulich hatte uns ein Katholik voller Freude erzählt, dass er ein neues Auto bekommt. Schön. Begeistert berichtet er weiter, dass er jetzt seinen heiligen Christophorus sucht, den er vor Jahren in der Kirche hat weihen lassen. Das war mir völlig neu. Und den hängt er dann vorn ins Auto, damit ihn das bewahrt. Christophorus ist der Schutzpatron der Reisenden und der Autofahrer. Die katholische Kirche hat ihn zwar mittlerweile aus dem heiligen Kalender offiziell gestrichen, weil er sich geschichtlich nicht nachweisen lässt, aber da merken wir den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Christophorus Figürchen und Anhänger und so weiter kann man immer noch in der katholischen Kirche weihen lassen, damit sie Schutz bringen. Ich habe mal geguckt, was es da so alles gibt. Links als Schlüsselanhänger, rechts als Plakette. Wieder, wenn das jemand als Schmuckgegenstand an seinem Schlüsselanhänger haben will oder als Zierplakette an seinem Auto, dann soll er es tun. Magisch wird es, wenn man meint, das würde nun irgendetwas bringen. Wir haben in diesem genannten Beispiel alle Elemente heidnisch-magischen Götzendienstes, die das zweite Gebot ausdrücklich ablehnt. Denn das Vertrauen des Autofahrers richtet sich jetzt nicht mehr auf den lebendigen Gott, sondern es richtet sich auf dieses jämmerliche Bildchen und Figürchen, also vom materiellen Wert her jämmerlich meine ich. Was ist das? Ein bisschen Abziehbild, ein bisschen ein Schlüsselanhängerchen, wahrscheinlich aus Plastik, einen Wert von ein paar Pfennigen oder Cent. Jetzt richtet sich das Vertrauen des Menschen auf ein von Menschenhand geschaffenes Figürchen. Und der lebendige Gott wird im ganzen Vorgang Schritt um Schritt ausgeschaltet und menschliches Schalten und Walten tritt nun auf der ganzen breiten Linie in den Vordergrund. Erstens wird wie in den alten heidnischen Kulten, denken wir an die Diana der Epheser, mit dem Herstellen solcher Bilder und Figürchen jede Menge Kohle gemacht. Das wissen wir, wenn wir an entsprechende katholische und sonstige Artikelläden denken, wie da der Rubel rollt. Viel schlimmer noch ist, das können wir ihnen ja gönnen, der Schutz Gottes wird menschlich verfügbar, handhabbar und käuflich gemacht. Und das alles vermittelt durch die Institution Kirche. Der heilige Christophorus als Plakettchen oder Schlüsselanhänger reicht ja nicht aus. Er muss ja erstmal geweiht werden vom Priester. Denn nur der Priester hat als geweihter Vertreter der Kirche die göttliche Vollmacht, nun diese Wunderwirksamkeit auf dieses Bildchen zu übertragen, vom Himmel herab zu beschwören, indem er es weiht. Und so sehen wir, wie nicht mehr das Vertrauen des Autofahrers auf den lebendigen Gott gefragt ist, sondern das Vertrauen in einen gewaltigen menschlich-magischen Apparat. Und der geistliche Stand der Priester spielt dann in alledem eine immer bedeutendere Rolle. Der Priester ist schließlich der Einzige, der nun die Teilhabe an dieser Gnade und Macht Gottes vermitteln kann. Und so wird der Gläubige ganz von anderen Menschen abhängig gemacht. Und die Bibel sagt doch, es ist kein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das sind die großen Probleme übrigens der katholischen und der orthodoxen Kirche dann mit. Dass der ganze kirchliche Apparat ein Mittler wird, den man nicht mehr überspringen und umgehen kann, nur durch diese Institution und ihre Vertreter wird Teilhabe am Heil Jesu vermittelt und erreicht. Man kann sagen, der Vorhang zum Allerheiligsten, der in der Todesstunde Jesu zerrissen ist, der uns den freien, jedem Sünder den freien, unmittelbaren Zugang zum Herrn ermöglicht, der wird wieder aufgebaut und zugemauert. Am allerdeutlichsten sehen wir das auch ganz bildhaft in der orthodoxen Ikonostase. Für die, die es nicht wissen, die Orthodoxen, die haben ja ihre Ikonen, die Bilder. Und der Altarraum wird wie das Allerheiligste durch eine gewaltige Ikonenwand völlig vom übrigen Kirchenraum getrennt. Es gibt noch eine Mittel- und links und rechts zwei Seitentüren, aber wie im Tempel in alttestamentlicher Zeit geht praktisch nur noch der Priester durch diese Wand. Dem gemeinen Kirchenvolk ist der Zutritt hier normalerweise nicht mehr gestattet. Und wir sehen, wie sich eine solche Ikonenwand wirklich wie eine Mauer wieder, wie einmal der Vorhang zum Allerheiligsten zwischen Gott und den Menschen stellt. Wir sehen, wie aktuell unser Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, das ich zwischen dich und Gott stellen darf, heute ist. Ja, wir können sogar und müssen sagen, es ist heute wieder aktueller wie vor Jahrzehnten und vor Jahrhunderten. Von allen Seiten bricht ja heute, abgesehen von diesen Dingen, auch sonst wieder das blanke Heidentum über uns herein mit Götterbildern aller Orten. Man könnte jetzt auf esoterische und heidnische Läden verweisen, braucht man gar nicht. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Angebot eines bekannten deutschen Gartenversands. In einem ganz neutralen Gartenversand werden Götter und Bilder angeboten, Buddhas, Gnome, Elfen, Waldgeister, Trolle. Auf die Geisterchen und Teufelchen, die es natürlich auch noch gibt, habe ich bewusst verzichtet. Wir müssen uns ja heute Morgen nicht allen Unsinn optisch antun. Der Crazy Buddha und da oben rechts, der kleine Dicke, der bringt übrigens ganz besonders viel Glück, wenn man ihm jeden Tag dreimal das Bäuchlein streichelt. Man muss wohl nicht mehr viel dazu sagen. Die Dinge reden für sich selber. Und wir sehen, wie brandaktuell Jesaja 44 ist. Wie der Mensch in diesem Wahn sein kann, übrigens der aufgeklärte Mensch. Das ist für mich immer das Frappierende. Die gleichen Leute, die gegen die biblischen Wunderberichte Sturm laufen, die Zedermordio schreien, wenn sie an die Jungfrauengeburt glauben sollen, das sind die ersten, die sich solche Buddhas und Waldgeisterchen in den Garten oder ins Haus auf den Schreibtisch stellen und meinen, dadurch würde ihr Leben besser. Wir sehen den Widersinn. Natürlich auch. Und wir sehen in all diesen Gestalten, wie deutlich der Zusammenhang auch wieder zum ersten Gebot wird. Du sollst keine anderen Götter vor meinem Angesicht haben. Von daher die Nähe zum ersten Gebot. Andererseits denke ich auch, ist es richtig, dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, als eigenständiges zu haben. Denn es hat unzweifelhaft einen eigenen Akzent. Es geht nicht nur darum, dass wir keine anderen Götter abbilden, wir sollen uns auch von Gott Jahwe selbst kein Bild machen. Das ist noch der letzte Gedanke. Wörtlich genommen wäre durch dieses Gebot zwar ein Abbild Gottes nicht zwingend verboten. Es heißt nicht, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Es heißt, du sollst dir kein Bild machen, was an die Stelle Gottes tritt. Aber doch weist uns das Bilderverbot von seinem Gedanken her auf diesen Punkt. Warum? Wir haben die Antwort, wenn wir fragen, was können wir denn abbilden in irgendeiner Weise? Abbilden können wir letztlich nur Materielles und selbst Ideen in dem Moment, wo wir sie abbilden, werden Teil des Materiellen. Gott aber ist Geist und wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Abbilden können wir im Grunde nur Geschöpfliches. Das heißt, wenn wir Gott in irgendeiner Weise abbilden, dann ziehen wir ihn damit unvermeidlich auf die Ebene des Geschöpflichen herab und wir reißen die Mauer zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf nieder und vermengen, was wir auseinanderzuhalten haben. Dann sind wir beim ersten Schritt dessen, was Gott in Römer 1 ausdrücklich verbietet und wovor er warnt. Römer 1, 22, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben. In jeder Abbildung Gottes, des Vaters, wird die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf zwangsläufig niedergerissen. Und Gott wird damit auch in den Grenzen des Geschöpflichen gefangen. Gott aber ist unendlich. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Und deshalb sollen wir ihn nicht einsperren in den begrenzten Bildern der Schöpfung oder auch unserer menschlichen Fantasie. Wir sollen Gott nicht abbilden, weil jedes Bild von Gott immer ein Zerrbild ist, ein falsches Bild. Ganz egal, ob es ein materielles Bild ist oder ein geistiges Bild in unseren Gedanken. Wir sehen ja, wie solche Bilder in Gedanken durch die Welt spuken. Die einen haben das Bild vom lieben Gott. Der kann gar nicht anders als durch die Finger sehen, als fünfe gerade sein zu lassen, denn vergeben ist schließlich sein Geschäft, er muss das tun. Und schon hat man aus Gott einen harmlosen Opa gemacht, der keiner Fliege was zuleide tut. Andere haben das Bild vom ohnmächtigen Gott, weil sie mit dem Leid in der Welt nicht klarkommen, weil sie nicht verstehen, wie Gott bestimmte Dinge tun und zulassen kann. Deshalb flüchten sie sich in ein Bild von Gott, der eben nicht genug Kraft hat, bei bestem Willen mehr Gutes auf dieser Welt zustande zu bringen und mehr Schlechtes zu verhindern. Wieder andere haben das Bild vom strafenden Gott. Das ist so ein kleiner, grinsender Sadist mit der großen Keule in der Hand. Der steht den ganzen Tag hinter uns und wartet auf unseren kleinsten Fehler, dass er uns mit Wonne sofort eine überbraten kann. Und vor diesem Gott leben sie ständig mit eingezogenem Genick. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wir sollen all diese menschlichen Begrenzungen Gottes auch in unseren Gedanken vergessen. Wir können Gott nicht begreifen, wir können Gott nicht fassen, wir können Gott nicht verstehen. Und deshalb sollen wir auch nicht mittels Bilder versuchen, Gott den Vater fassbar zu machen. Wir sehen das ja auch, dass Gott sich den Versuch, sich gesehen zu werden, immer entzieht. Mose will Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, aber Gott verhüllt sich, er geht an ihm vorüber im Wind. Er verhüllt sich in der Wolkensäule, er verhüllt sich in der Feuersäule. Der alttestamentliche Prophet sieht den Thron Gottes. Aber was sieht er? Er sieht den Zaum seines Gewands. Das Gewand ist ja das, was wiederum Gottes Herrlichkeit verhüllt. Und selbst von diesem Gewand darf er nicht das Ganze sehen, sondern nur den Zaum, noch nicht mal die Zehenspitzen. Und nächstens kommen wir in der Offenbarung Kapitel 4 auf die Thronschau des Johannes. Johannes sieht den Thron. Aber was sieht er auf dem Thron? Das Lamm. Das Bild, das uns Jesus gegeben hat. Aber er sieht nicht den Vater und nicht seine Herrlichkeit. Und so sehen wir, dass Gott sich grundsätzlich im Alten und im Neuen Testament durchgängig verhüllt. Und wir haben nicht das Recht, diese Verhüllung, diesen Schleier lüften zu wollen, mit Gewalt, den Gott aufrichtet. Und wir sehen, überall, wo Götterbilder gleich welcher Art gemacht werden, da sind sie nicht nur falsch, sondern da sind sie letztlich der Versuch, Gott in den Griff zu bekommen. Bundeslade, verweise ich nochmal drauf. In dem Moment, wo man ein Bild hat, meint man, man könnte Gott mit seiner Gegenwart und seiner Macht und seinem Handeln in dieses Bild hineinzwingen. Und über ein Bild kann man verfügen und nun könne man auch so über Gott verfügen. Aber kommen wir zum Schluss zum Positiven. Du sollst dir kein Bild machen. Das heißt einfach, Gott ist zu groß für dich. Gott sprengt deine Möglichkeiten. Und deshalb gehört eben alles das hinein, was wir in der Jahreslosung gehört haben. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Weil Gott so groß ist, dass wir kein Bild von ihm machen können. Deshalb ist das auch der ganze Trost, dass wir von Gott alles erwarten dürfen, auch das Unvorstellbare und für uns menschlich Unmögliche. Weil Gott alle Grenzen sprengt, deshalb sprengt er auch alle Grenzen unserer Angst, alle Grenzen aller Sorgen, aller Nöte, die uns umgeben, die uns bedrängen. Und deshalb ist es auch die Grundlage für die Zuversicht, dass er auch all das, was wir nicht verstehen können, zum Besten wenden wird. Weil er tun kann, überall unser Bitten und Verstehen. Amen.